illustriert wurde von Michael Wilford und wo auch vom Bild her, von der Illustration her, etwas vom Inhalt von dem Vers überbringt. Was mich spannend dünkt, ist die Frage, wie stimmig ist denn die Aussage für euch? Oder wir können es anders sagen, wie leicht fällt es dir, dem Versprechen, das Jesus hier macht, Glauben zu schenken, dem Versprechen zu trauen? Eigentlich steht ja so eine Jahreslosung ein bisschen wie ein Vorzeichen vor einem neuen Jahr. Und eigentlich wäre es ja schön, wenn die gleichzeitig auch so ein bisschen wie ein Stern am Himmel stehen und uns ein bisschen durch das Jahr leiten. Aber die Frage ist eben, wie kommt die bei uns an? Das Thema Vertrauen zieht sich ja durch die ganze Bibel durch. Und ich möchte heute in meiner Predigt euch eine Frau vorstellen, die mich beeindruckt hat durch ihr hartnäckiges Vertrauen, die zu einem Vorbild wurde. Und ich lese den Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Verse 21 bis 28. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und da kam eine kananitische Frau aus jenem Gebiet und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Er aber antwortete ihr mit keinem Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Stell sie zufrieden, denn sie schreit hinter uns her. Er, Jesus, antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam näher, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er antwortete: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie sagte: Gewiss, Herr, aber selbst die kleinen Hunde fressen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und von Stund an war ihre Tochter geheilt. Der erste Teil dieser Predigt liegt lang zurück, war nämlich im August. Im August habe ich bereits das erste Mal die irritierende Geschichte aus dem Matthäus 15 zum Thema gemacht. Ich finde, es ist eine Begebenheit, die unser Bild von Jesus strapaziert und durchaus Potenzial hat, auch Zweifel an seiner Güte zu wecken. Und ich habe gefunden, es ist eine Geschichte, eine Begebenheit, die die Losung vom Jahr 2022 eigentlich ein bisschen in Frage stellt, auf den ersten Blick. Wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. In dem ersten Teil im August habe ich das unkoppelte Verhalten der Jünger und die abweisende Haltung von Jesus ein bisschen ins Zentrum gerückt. Die Jünger, die ja versuchen, die Frau ziemlich lieblos abzukanzeln, abzufertigen, weil sie ihnen schlicht lästig ist. Und ich wünschte, ich könnte von mir sagen, dass ich so Verhalten überhaupt nicht kenne. Und Jesus, der zu unserem Erstaunen nicht interveniert, nicht so wie dort bei der Kindersegnung zum Beispiel, wo er die Jünger ja zurechtgewiesen hat. Er interveniert nicht. Wir lesen davon, dass er kein Wort sagt. Wir haben damals im August versucht zu verstehen, warum Jesus in dieser Begegnung nicht so wie sonst im Regelfall entschlossen handelt und barmherzig heilt, sondern eben zögert. Und ich habe dann gesagt, wahrscheinlich gibt es verschiedene Vermutungen, warum das passiert. Ich habe euch zwei vorgestellt. Die erste ist, dass Jesus vielleicht einfach eine Sendepause hat gebraucht. Er ist ja bewusst, hat er sich zurückgezogen in heidnisches Gebiet. Er hat sozusagen den Schutz von der Anonymität gesucht und hat es darum nicht so cool gefunden, wenn die Frau da seinen Namen gross rausplaschauert. Das ist eine Möglichkeit, warum er so gezögert hat. Die andere, die finde ich immer noch sehr spannend, ist, dass ich mir vorgestellt habe, vielleicht ist es ja so, dass Jesus schweigt, weil er innerlich den Dialog zum Vater sucht. Weil eben auch Jesus Wegweisung nötig hat. Weil auch er sich muss klar werden darüber, was der Wille vom Vater genau in dieser Situation ist. Und ich habe euch dann anhand von dem Bild von einer Waage versucht, so ein bisschen den Unterschied zu verdeutlichen zwischen Gottes Zeitplan auf der einen Seite und Gottes Heilsplan auf der anderen Seite. Die Waage, die ihr hier seht auf dem Bild, wo die Juden viel mehr Gewicht haben als die Heiden, als alle anderen Völker, das ist der Zustand vor Ostern. Vor Kreuz und Auferstehung besteht hier ein Ungleichgewicht, eine Art Priorisierung. Jesus sagt, sein Auftrag gilt den verlorenen Schafen von Israel. Heiden tauchen zwar auch vereinzelt auf in den Evangelien und es gibt auch etwa eine Begegnung mit Jesus, aber seine erste Priorität gilt den Juden als Gottes erwähltes Volk. Und genau darum kommt er da auch ein kleines Dilemma, wo er nachher die Heidin antrifft mit ihrem Anliegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, der Unterschied zwischen Gottes Zeitplan und Gottes Heilsplan, für das wir den Text einordnen und auch das Verhalten von Jesus. Vor Ostern gilt zuerst Juden, dann alle anderen Menschen. Und dieser Regie gilt es zu trauen, zu vertrauen, auch dann, wenn sie uns vielleicht nicht so einleuchtet oder uns sogar mag irritieren. Dass Gottes Heilsplan, wo hier im zweiten Bild deutlich wird, durchaus allen Menschen gilt, das wird dann spätestens im sogenannten Missionsbefehl in Matthäus 28 deutlich. Dort sagt nämlich Jesus nachher, macht alle Völker zu meinen Jüngern. Das ist genau die Mission, die ja nachher in der Apostelgeschichte und unter anderem auch mit dem Paulus Fahrt aufnimmt. Wir sehen also, dass nach Ostern, nach Kreuz und Auferstehung ein Gleichgewicht entsteht. In Jesus gibt es keine Unterschiede mehr. Alle Menschen sind gleichwertig. Und das war dann auch ein bisschen mein Fazit von dieser Predigt im August. Nämlich, dass jeder Mensch zählt. Im Galater 2, 28 kommt das zum Ausdruck, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass jedem Mensch Gottes Grenzen und bedingungslose Liebe gilt. Der Paulus schreibt dort, Galater 2, 28, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, eben Heiden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins, Kinder Gottes. Die Waage ist ins Gleichgewicht gekommen. Und der zweite Aspekt, den wir dann angeschaut haben, ist, dass Gott eben Gott bleibt. Dass sein Plan, sein Heilsplan Priorität hat. Und dass er unser Vertrauen verdient, auch dann, wenn wir mit seiner Regie nicht einverstanden sind. Und seine Wege, sein Handeln oder auch sein Nichthandeln ja oft nicht verstehen. Gott ist sich dessen bewusst, dass es da ein Spannungsfeld gibt. Er sagt darum in Jesaja 55, 8 bis 9, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Nach dieser Rückblende möchte ich jetzt im zweiten Teil von dieser Predigt die namenlose Frau ein bisschen näher mit euch anschauen. Im Text erfahren wir, dass sie Heidin ist. Es wird noch präzisiert, sie kommt aus dem Volk Kanaan. Und was uns auch eröffnet wird, ist, dass sie als Stellvertreterin zu Jesus kommt. Sie kommt als Mutter für ihre Tochter. Sie setzt sich als Mutter für das Leben von ihrer Tochter ein, weil die Not von ihrem Kind zu ihrer eigenen Not geworden ist. Es ist anzunehmen, dass diese Frau, ähnlich wie schon die blutflüssige Frau, schon eine ganze Palette von Interventionen versucht hat, dass sie wahrscheinlich schon ganz viel Register gezogen hat im Versuch, ihrer Tochter zu helfen und sie aber nicht gelandet ist mit dem. Es war vergeblich. In der Parallelstelle im Markus-Evangelium, wo wir die gleiche Geschichte lesen können, heisst es, dass die Frau von Jesus gehört hat. Offenbar ist ihm sein Ruf auch ins heidnische Gebiet vorausgegangen. Und das hat bei dieser Frau etwas bewirkt, das hat bei ihr etwas ausgelöst. Die Frau hat sich nach vielen Enttäuschungen und nach grosser Verzweiflung neu auf den Weg gemacht. Sie hat ihre neu erwachte Hoffnung auf den Rabbi Jesus gesetzt. Umso irritierender ist es für uns zu lesen, wie abweisend Jesus mit dieser Frau umgeht. Ich glaube, was da passiert in dieser Begegnung, das kennen wir ein Stück weit aus unserem eigenen Leben. Die Frau ist mit dem Schweigen von Jesus konfrontiert. Und auch das ist etwas, was uns immer wieder widerfährt, dass in unserem Leben Gott scheinbar schweigt, dass wir ihn nicht hören, dass wir uns von ihm nicht gehört fühlen. Das ist ein Aspekt, der da zum Tragen kommt. Eine Hürde, die dem Vertrauen von dieser Frau und auch unserem Vertrauen kann im Weg stehen. Ein zweiter Aspekt, da geht es um die Jünger. Die haben sich ja sehr verächtlich dieser Frau gegenüber gezeigt. Sie hat die Ablehnung von ihnen sehr deutlich gespürt. Und das waren Jesus-Leute gewesen, nicht irgendwelche Pharisäer. Die Frau erlebt Ablehnung von den Jüngern, von Jesus. Und auch das ist etwas, was wir kennen in unserem Leben, dass Menschen uns abwerten oder uns vielleicht einfach ausschließen oder uns kritisch beurteilen. Und das macht ja nicht Halt vor den Kirchentüren, sondern das ist ein Phänomen, das sich auch unter Christen sehr häufig zeigt. Wir sind, immer wieder laufen wir Gefahr, dass wir einander schuldig werden. Und es passiert immer wieder, dass Menschen in ihrem Glauben entmutigt werden und dass ihr Vertrauen auf Gott erschüttert wird, weil sie mit Christen so schwierige Erfahrungen gemacht haben. Eine zweite Hürde. Menschen, die sich zwischen uns und Gott, unser Vertrauen zu Gott schieben. Und das Dritte, was da entgegenkommt, in dem Zögern von Jesus, ich glaube, da hat es so viele Fragen gegeben für die Frau. Glaubensfragen, was läuft da ab, warum reagiert er nicht? Und auch das ist etwas, was wir in unserem Leben so gut kennen, dass es längst nicht immer aufgeht, dass wir längst nicht immer alles verstehen, dass wir mit Gott manchmal unsere Liebe Mühe haben und dann auch mit Verunsicherung reagieren. Was mich spannend dünkt, ist, dass während wir uns als Leserinnen und Leser daran stören, wie unsensibel Jesus da mit dieser Frau umspringt, lässt sie sich durch die Hürden weder irritieren, noch einschüchtern, noch entmutigen. Ich staune, dass ihr Vertrauen in die Güte von Gott offenbar so gross ist, obwohl ihr Jesus ja zuerst überhaupt nicht menschenfreundlich begegnet. Es ist fast ein bisschen so, wie wenn die Frau würde spüren, dass Jesus der Schlüssel ist, dass sie sich in ihm eben nicht täuscht und dass es sich lohnen wird, auf ihn zu setzen. Statt sich verletzt abzuwenden, liefert sie sich Jesus ganz aus. Mir kommt es vor, wie wenn sie mit jeder Hürde fast noch ein bisschen mutiger oder noch ein bisschen entschlossener wird. Und am Ende verwickelt sie Jesus förmlich in eine Debatte. Sie ringt mit ihm, sie bringt schlüssige Argumente und erinnert ausgerechnet ihn, den Gottessohn, daran, dass Gott gross ist und dass er eben grosszügig ist. Dabei gelingt es dieser namenlosen Frau, dass sie wie eine heikle Gratwanderung meistern kann. Sie ist hartnäckig, ohne unverschämt zu sein. Sie leistet Widerstand Jesus, ohne Arroganz zu wirken. Und sie ordnet sich demütig unter, aber behaltet dennoch ihre Würde. Die Frau macht sich komplett von Jesus abhängig, bleibt aber auf Augenhöhe mit ihm. Und es ist so ein bisschen wie eine Steigerung. Sie bittet zuerst, sie bleibt dann hartnäckig und dann geht sie in die Verhandlungen. Das, was da passiert in diesem Dialog, das hat Folgen. Der Glaube von dieser Frau, das Vertrauen, erreicht Jesus. Die Frau berührt ihn, sie gewinnt ihn, sie bewegt ihn. Wir lesen davon, dass ihre Tochter geheilt wird. Ich denke, für die Frau war das existenziell, das Wichtigste an dieser Begegnung. Aber ich glaube, dass da viel mehr passiert noch als nur die Heilung. Nämlich auch Jesus geht aus dieser Begegnung verändert raus. Es ist da die einzige Erzählung in den Evangelien, wo Jesus seine Meinung so komplett ändert. Wo er zuerst eine Absicht sagt, nämlich ich bin nur für die verlorene Schafe von Israel da, und nachher sich lässt umstimmen. Es kommt mir vor, wie wenn Jesus da etwas lehren würde. Wie wenn er eine Art Lektion lehren würde. Und er lehrt das durch eine zweifache Aussenseiterin. Sie ist eine Frau und sie ist nicht Teil vom Volk Israel. Und ausgerechnet durch sie begreift Jesus etwas von der Tragweite von seinem Auftrag, von der Tragweite von seiner Sendung. Das ist vielleicht ein bisschen mutig, wenn ich das so sage, aber mir kommt es wirklich so vor, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus zuerst geschwiegen hat, weil er vielleicht mit Gott gerungen hat und gefragt hat, hey Vater, was mache ich in dieser Situation? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Antwort von dieser Frau, wo Jesus sagt, ja, du hast recht, ich gehöre nicht zu dem richtigen Volk, sozusagen. Aber Gott ist doch genug gross. Ich nehme doch niemandem etwas weg. Die Hunde kommen ja auch Brösmeli über von den Tisch von ihren Herren. Ich denke, dass in dieser Antwort für Jesus tatsächlich ein Stück Reden von Gott, vom Vater drinnen war. Wie eine Antwort auf das Ringen, wie soll ich umgehen mit dieser Situation. Es wird deutlich, dass Gott nicht nur für die Israeliten, sondern auch für die Fremden, für die Heiden da ist. Und in dieser Begegnung zeigt sich beispielhaft, was dann nach Ostern eben uneingeschränkt wird gelten und im Missionsbefehl zum Ausdruck kommt, dass Gottes Heil für alle Menschen reicht. Matthäus 28, 18 bis 20, dort sagt Jesus dann, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Gott wendet sich allen Menschen zu, egal welche Herkunft, welche Volkszugehörigkeit, welcher Status, welches Geschlecht. Theologin Isolde Karle spricht in diesem Zusammenhang von der universellen Liebe von Gott. Und das Zitat möchte ich euch nicht vorenthalten. Sie sagt, der Missionsbefehl verkörpert die universelle Liebe Gottes. Eine Liebe, die die Grenzen in Frage stellt, die wir Menschen gerne aufrichten und pflegen, um uns selbst aufzuwerten und andere auszuschließen und abzuwerten. Eine kreative Liebe, die Türen öffnet und eine veränderte Sicht der Wirklichkeit ermöglicht, in der sich andere zu ihrem Besten entfalten können. Ich lese es noch einmal. Der Missionsbefehl verkörpert die universelle Liebe Gottes. Eine Liebe, die die Grenzen in Frage stellt, die wir Menschen gerne aufrichten und pflegen, um uns selbst aufzuwerten und andere auszuschließen und abzuwerten. Eine kreative Liebe, die Türen öffnet und eine veränderte Sicht der Wirklichkeit ermöglicht, in der sich andere zu ihrem Besten entfalten können. Gott ist kein ausgrenzender Gott, im Gegenteil. Seine universelle Liebe stellt unsere menschliche Tendenz, andere auszuschließen, auszugrenzen, abzuwerten, eben gründlich in Frage. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Exkurs, bevor wir auf Zielgeraden gehen. Weil das ist nämlich sehr spannend, das Thema Ausgrenzung und Abwertung. Das ist im Vorfeld von unserer Begegnung zwischen Jesus und dieser Heidin ein ganz zentrales Thema. Bevor Jesus nämlich nach Tyrus und Sidon und Tyrus zieht, ist er in Genezareth. Und wir lesen ein paar Verse vorhin, dass er dort eine heftige Auseinandersetzung hat mit der religiösen Elite. Da kommen ein paar Pharisäer und Schriftgelehrte, die kommen extra von Jerusalem oben runter oder unten rauf, ich weiß nicht genau, wie dort Bedingungen sind. Und Jesus wird einmal mehr angegriffen von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, und zwar, weil sich die Jünger von Jesus wieder mal nicht an die Spielregeln gehalten haben. Wir lesen in Matthäus 15, 1-2, da kamen von Jerusalem Pharisäer und Schriftgelehrte zu Jesus und sagten, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen sich nicht ihre Hände, wenn sie essen. Thema passt gut in unsere Corona-Zeit. Ich möchte aber nicht näher auf diesen Konflikt eingehen, das wäre wieder eine eigene Predigt, nur so viel. Es geht hier um Reinheitsvorschriften. Reinheitsvorschriften, die die Pharisäer über Generationen hinweg zusätzlich zu diesen Gesetzen von Gott aufgestellt haben. Mit dem einfachen Ziel am Schärmen sein. Das ist genau das Thema von Wollen alles garantieren, dass man gut dasteht. Das heisst, ganz viele Waschzeremonien, um sicherstellen, dass man sich nicht verunreinigt und dass man heilig sein kann vor Gott. Äußerlich haben sich die Juden durch die Waschungszeremonien sozusagen als Saubermänner und Sauberfrauen ausweisen und vor Gott vermeintlich gut dastehen. Aber was das Problem ist, und genau auf das geht Jesus ein, die Waschritual oder die äußere Sauberkeit, die gewaschenen Hände, die sagen ja noch längst nichts über das aus, wie es innen für einen Menschen aussieht. In der Predigtvorbereitung war ich einmal am Duschen und habe mich gleichzeitig über Roman geärgert, weil er irgendwie wieder mal meine hohen Erwartungen nicht erfüllt hat. Und dann hat Gott mich wieder angetippt, wie das ja oft passiert, wenn ich in einer Predigtvorbereitung bin, weil ich plötzlich gemerkt habe, ja genau, das ist es. Wenn ich duscht habe, dann komme ich super aus der Dusche raus. Aber das sagt noch nichts über meinen inneren Zustand aus. Und ich kann super aus der Dusche kommen und gleichzeitig Flecken auf meinem Herz haben, weil ich mit Groll und Unbarmherzigkeit unterwegs bin. Und genau das spricht Jesus hier an, im Vorfeld von dieser Begegnung mit der Heidin, in dem Konflikt mit den Pharisäern. Er hakt hier ein und macht deutlich, dass es im Glauben eben nicht um Äußerlichkeiten und Nebensächlichkeiten geht, sondern um die Herzenshaltung. Mit einem Wort aus dem Buch Jesaja tut er die Doppelbödigkeit von seinen Gegnern offenlegen. Und er macht einmal mehr deutlich, dass Gott weder Kadavergehorsam noch Dienst nach Vorschrift von uns möchte, sondern dass er sich eben sehnt nach Echtheit, nach Ehrlichkeit, nach einer echten Beziehung mit uns. Im Jesaja 29, 13 heisst es nämlich, so spricht der Herr, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Seine Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Gott will aufrichtige Anbeter, auch wenn wir immer wieder stolpern. Er möchte nicht selbstgerechte Regelsetzer, die andere verurteilen. Und darum ist der Abschnitt, der hier vor dieser Begegnung mit der Heidin steht, wirklich spannend. Weil in Tyrus und Sidon erleben Jesus und die Jünger eigentlich dann praktisch mit dieser Heidin das, was vorhin theoretisch in dieser Auseinandersetzung in Genezareth Thema war. Ich möchte auch hier nochmal zurückkommen auf meine Waage. Und hier auch nochmal zeigen, wie Gott gewichtet. Ihr seht hier, das Innere hat sehr viel mehr Gewicht als das Äußere. Gott ist es wichtig, dass wir uns an ihm ausrichten, dass wir ihm vertrauen. Ihn interessiert unsere Herzenshaltung. Und das heisst nicht, dass wir eben sauber dastehen müssen oder dass wir keine Fehler dürfen machen oder. Sondern es heisst, dass er daran interessiert ist, dass wir ehrlich sind mit ihm und dass wir unser Herz ihm bringen, dass wir echt sind. Demgegenüber steht die Waagschale, die eben nicht so Gewicht hat, das ist das Äußere, das ist das, wo wir viel Wert drauf legen. Wir überlegen uns, wie wir uns präsentieren, wir versuchen immer wieder auch gut dazustehen vor Gott und vor Menschen. Menschliche Regeln, Konventionen, das sind Sachen, die Gott nicht so gewichtet. Hygienevorschriften, das, was wir öffentlich handeln. Ihm geht es um unser Inneres. Und jetzt können wir den Bogen wieder schließen zu dieser Heidin. Bei ihr, wenn wir das Äußere anschauen, dann ist sie absolut nicht von Bedeutung. Es ist eine Frau, sie ist von der falschen Nation Und sie kommt definitiv zum falschen Zeitpunkt. Und wenn das noch nicht genug wäre, tut sie sich auch noch an die Spielregeln nicht halten. Also, wenn wir nur ihr Äußeren anschauen, dann kann man davon ausgehen, die Frau ist disqualifiziert. Die ist ausgeschlossen, die hat gar keinen Anspruch auf Gottes Gnade. Wenn wir aber ihr Herz anschauen, eben das Innere, das, was Gott wirklich interessiert, dann sehen wir, dass sie die Not von ihrer Tochter zu ihrer eigenen Not macht. Dass sie eine Bescheidenheit hat, weil sie als Bittstellerin kommt zu Jesus, ohne Anspruch. Dass sie auch hartnäckig ist und zäh in ihrem Vertrauen. Sie macht sich völlig abhängig von Jesus und bleibt in dem aber trotzdem in ihrer Würde. Und sie ist entschlossen, mit Gott zu ringen, auf seine Güte zu bauen. Und genau in dem innen wird sie mir auch zu einem Vorbild. Wenn ich etwas gelernt habe von dieser Frau, dann das, dass Vertrauen und Kampf sich eben nicht ausschließen. Ich glaube wirklich, dass beides Gott vertrauen und mit Gott ringen Teil von unserem Glaubensweg ist. Vielleicht erinnert ihr euch an die Stelle im Alten Testament, wo der Jakob mit einem Engel kämpft und nicht klein beigibt. Er ist dort wild entschlossen und mir kommt so vor, das ist auch ein Zeichen von Vertrauen und sagt zu dem Engel oder indirekt eben zu Gott, ich lasse dich nicht eher los, bis dass du mich gesegnet hast. Ich lasse dich nicht eher los, bis dass du mich gesegnet hast. Ich werde euch einfach Mut machen am Anfang von dem neuen Jahr und euch die Erlaubnis geben, mit Gott zu kämpfen, mit ihm zu diskutieren, mit ihm zu verhandeln. Ich glaube, das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir in Beziehung bleiben mit ihm. Aber auch das Ringen mit Gott ist aus meiner Sicht eine Form von Anbetung. Und damit sind wir bei meinen Wünschen für euch, für uns in diesem neuen Jahr. Ich wünsche mir und uns, dass wir nicht aufhören, von Gott zu hören, von Jesus zu hören, auf ihn zu hören und ihn eben auch aufzusuchen. Ich wünsche uns, dass wir uns ihm aber auch schonungslos zumuten, dass wir nicht locker lassen und ehrlich mit ihm umspringen. Ich wünsche uns, dass unser Glaube nicht das Abarbeiten von einem Pflichtenheft ist, dass wir uns eben nicht um die Äußerlichkeiten bemühen, sondern dass wir echt vor Gott kommen und uns immer wieder einladen lassen in eine lebendige Beziehung mit einem gütigen und grosszügigen Gott. Und vor allem wünsche ich uns, dass unser Vertrauen wachsen darf. Unser Vertrauen in den Gott, der in Jesus Christus verspricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich möchte beten. Danke vielmals für die Bandbreite, für den Einblick, den wir immer wieder bekommen, gerade auch in den Evangelien, dass so viele Begegnungen, so viele Geschichten uns überliefert sind und uns Gelegenheit geben, dich, Jesus, besser zu verstehen, dich kennenzulernen. Immer wieder und ein Leben lang. Und du sagst zum Johannes dem Täufer, selig oder glücklich zu schätzen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Und die Bibelstelle da, die Begegnung mit dieser Heidin, ist genau so eine Stelle, die uns stolpern lässt, wo wir nicht verstehen, warum du nicht freundlicher bist und ein bisschen anständiger. Und so gibt es immer wieder Bibelstellen, aber auch Menschen oder Lebenssituationen, die uns stolpern lassen, wo plötzlich ein Zweifel da ist, ob du denn wirklich das gut meinst, ob du denn wirklich gütig bist, ob du denn wirklich uns liebst. Und du weißt das und du ringst immer wieder um unser Vertrauen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du auch gerade in diesem neuen Jahr jedes Einzelne an die Hand nimmst, dass du uns immer wieder aufsuchst, dass du uns immer wieder anwirbst und hinlockst und dass wir einfach dürfen die Erfahrung machen, dass du wirklich niemand abweisest. Weder Menschen, die das erste Mal zu dir kommen und dich kennenlernen, noch uns, wo wir vielleicht schon jahrelang unterwegs sind mit dir. Du sagst immer wieder Ja zu uns. Und da möchte ich dir danken dafür, dass wir dürfen kommen, so wie wir sind, mit allem, was uns ausmacht, auch mit Flecken und mit unschönen Seiten, Danke, dass du ein Ja hast zu uns und dass du ja genau für das auch gestorben bist. Dass du uns erlöst hast, dass du unser Retter bist. Merci vielmal, dass du mit deinem Segen, mit deinem Wohlwollen, mit deiner Liebe jedem Menschen näher kommen willst. Amen. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück und ich lasse die Folie gerade noch einen Moment einblendet und nachher würden wir dann mit dem nächsten Lied weiterfahren.